Wir werden jetzt gleich mit derselben Predigt von gestern noch fortfahren. Hier in Apostelgeschichte 13 hat der Apostel, ehe er seine Darlegung brachte, Folgendes gesagt. Und zwar in Vers 16. Apostelgeschichte 13, Vers 16, zweiter Teil. Ihr Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört mich an. Ihr Männer von Israel, ihr, die ihr Gott fürchtet, hört mich an. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Und die Furcht Gottes muss zurückkehren vorher, ist eine Möglichkeit des Anhörens über göttliche Dinge gar nicht möglich. Warum handeln die Menschen heute so, wie sie handeln? Weil sie die Furcht Gottes verloren haben. Würden wir die Furcht Gottes in uns tragen, dann sähe es ganz anders aus. Und selbst diejenigen, die sich weise vorkommen, müssen beachten, dass die eigene Weisheit Torheit ist in den Augen Gottes. Und dass der Anfang der göttlichen Weisheit in der Furcht Gottes besteht. In der Ehrfurcht vor Gott. Und der Prophet Jesaja sagt, wohl dem, der da bebt im Gedanken an sein Wort. Wenn uns Zittern erfasst beim Hören des Wortes Gottes, dann ist die Sache richtig. Wenn wir leichtfertig darüber hinweggehen, hat es uns überhaupt nicht angesprochen. In Vers 28 steht, nachdem sie schließlich alles ausgeführt hatten, was über ihn in der Schrift steht, haben sie ihn vom Kreuz herabgenommen und ihn in ein Grab gelegt. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Und mehrere Tage hindurch ist er denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Und die sind jetzt Zeugen für ihn dem Volk gegenüber. Die sind jetzt Zeugen, die ihn gesehen und gehört haben nach seiner Auferstehung. Denn dass er lebte, dass er auf Erden wandelte, dass er Wunder und Zeichen tat, dass er die Bergpredigt gehalten, dass er gelehrt hatte, wussten Gläubige und Ungläubige gleichermaßen. Das wusste jeder, der damals lebte. Nach der Auferstehung hatte sich das Blatt gewandt. Nur die Gläubigen, nur diejenigen, denen er erschienen und diejenigen, die Glauben geschenkt hatten, denen er erschienen war, haben es annehmen und glauben können. Alle anderen glauben es bis zum heutigen Tage noch nicht, dass er auferstanden ist. Weiter steht hier, waren Zeugen dem Volk gegenüber, und wir bringen euch die das Heil verkündigende Botschaft, dass Gott die Verheißung, die unseren Vätern einst zuteil geworden ist, für uns, die Nachkommen jener, durch die Auferweckung Jesu zur Erfüllung gebracht hat. Wie ja auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Wie wunderbar, dass diese Apostel durch den Geist Gottes zum Worte Gottes geleitet wurden. Sie haben das damalige Heilsgeschehen biblisch begründet, haben es innerhalb des prophetischen Wortes eingeordnet und haben somit das Wirken Gottes, ja die Bestätigung in gewaltiger Weise erlebt. Wir glauben, dass wir jetzt wieder in einem prophetischen Zeitabschnitt leben und dass alle Dinge biblisch geordnet werden müssen. Jetzt zu den Versen, die uns gelesen wurden. Und dazu möchte ich eigentlich auch aus dem Alten Testament lesen, aus dem Propheten Habakuk, dem ersten Kapitel, denn hier steht ja das, was in Apostelgeschichte zitiert wurde. Habakuk Kapitel 1 von Vers 1. Dies ist der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Merkt ihr? Geschaut hat, nicht gehört hat, sondern gesehen. In einer Vision von Gott gezeigt bekommen und dann durch Inspiration das gesagt, was gesagt werden sollte. Vers 2. Wie lange schon, Herr, rufe ich um Hilfe, ohne dass du es hörst? Wie lange schreie ich zu dir über Gewalttat, ohne dass du Hilfe bringst? Warum lässt du mich Unheil schauen und muss ich Elend erblicken? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen verübt. Streit entsteht und Zwietracht erhebt sich. Darum erstarrt das Gesetz und das Recht tritt nimmermehr zutage, denn der Frevler umgarnt den Gerechten. Darum tritt das Recht verdreht ans Licht. Hab ich das jetzt gesagt oder habe ich gelesen? Habt ihr alle mitgelesen? Ich habe gelesen und nicht auswendig gesprochen. Und direkt hinter diesem Vers steht, seht euch um unter den Völkern und blickt umher, werdet starr und staunet, denn ein Werk vollführt er in euren Tagen. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählt. Dasselbe haben wir in Apostelgeschichte 13 im 41. Vers alle mitgelesen. Und gerade in dem Zusammenhang, als dieser Prophet den Zustand schildert und dann direkt danach die Antwort, blickt euch unter den Völkern umher. Nicht blickt euch unter dem Volke Israel umher, sondern unter den Völkern. Merkt ihr, worum es geht? Gott hat die Brücke zu den Völkern geschlagen durch Golgatha. Und Paulus hat es ja gerade in Apostelgeschichte 13 so deutlich gemacht. Ich lese es euch, damit ihr es wisst, dass es so steht. Vers 46. Da erklärten ihnen Paulus und Barnabas mit Freimut, euch Juden musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, weil ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, so wenden wir uns nunmehr zu den Heiden, denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du zum Heil werdest bis ans Ende der Erde. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle, soweit sie zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. So verbreitete sich denn das Wort des Herrn durch die ganze Gegend. Hier hat Paulus durch den Geist Gottes geleitet, die Dinge zusammengefasst und hat das, was dem Propheten Habakuk schon zuteil wurde, dargelegt und anschließend gesagt, jetzt erfüllt sich hier dieses Wort. Na doch, das Wort des Propheten Jesaja aus Kapitel 49, Vers 6 wohlgenommen und hat es dargelegt und gezeigt, dass die Wende gekommen, die Zeit für die Juden abgelaufen und die Zeit für die Nationen angebrochen war. Stehen wir nicht jetzt auch vor einer Wende? Mag es nicht jetzt auch passieren, dass diejenigen, die am Bund und an den Verheißungen Anteil hatten, plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen und dass der Herr sagen muss, die Geladenen sind nicht gekommen, geht an die Hecken und an die Zäune und bringt herein, wen ihr findet, die Bösen und die Guten. Wir wissen nicht, aber das Haus Gottes wird voll sein. Und wenn hier der Prophet sagt, wie lange schon, Herr, rufe ich um Hilfe, ohne dass du es hörst? Wie lange schon schreie ich über Gewalttat, ohne dass du Hilfe bringst? Warum lässt du mich Unheil schauen? Und muss ich Elend erblicken? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen verübt. Streit entsteht und Zwietracht erhebt sich. Darum erstarrt das Gesetz. Und das Recht tritt nimmermehr zutage, denn der Frevler umgarnt den Gerechten. Darum tritt das Recht verdreht ans Licht. Der Gerechte umgarnt den Frevler nicht. Der stellt ihm keine Falle. Der baut kein Netz irgendwie im Versteck auf. Der Frevler umgarnt den Gerechten, nicht der Gerechte den Frevler. Gottes Wort bleibt ewig wahr. Und dieser große Mann Gottes muss prophetisch aussprechen, Streit entsteht, Zwietracht erhebt sich. Ich rufe zu dir und du hörst nicht. Ich schreie und du antwortest nicht. Gewalttat und Bedrückung, alles ist da. Und du antwortest nicht. Und dann noch das Schlimmste aller Dinge. Darum tritt das Recht verdreht ans Licht. Das geschieht, wenn der Frevler den Gerechten umgarnt. Und wenn er ihn reinlegt, dann wird das Recht nicht mehr angenommen, weil die Menschen das Vertrauen verloren haben. Und es tritt verdreht ans Licht. Ihr Lieben, das ist Gottes Wort. Und danach spricht der Herr. Seht euch um unter den Völkern und blickt umher. Werdet starr und staunet, denn ein Werk vollführt Gott in euren Tagen. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählt. Nun, wir wollen ja nicht glauben, weil es uns erzählt wird. Wir glauben, weil wir es miterleben. Wir glauben, weil wir selber von der Gnade Gottes erfasst worden sind. Erzählt wird vieles. Und ihr wisst ganz genau, wenn man, vielleicht passiert es mir selber auch, man kommt von einer Reise zurück, gibt einen Bericht und das ist dann meinetwegen eine gewaltige Sache. Evangelisten erzählen von großen und gewaltigen Dingen, die hier oder da geschehen sind. Und wo sie sich gerade befinden, geschieht gar nichts. Und dann hat natürlich der Zuhörer das Recht, sich die Frage zu stellen, ja, wenn dort und hier und überall so Großes geschehen ist, warum geschieht jetzt hier absolut gar nichts? Wir wollen zu denen gehören, die mit eigenen Augen zu sehen bekommen, was sie im tiefsten Inneren ihres Herzens glauben. Und wie wir gestern Abend aus der Predigt hier gelesen haben, dass der Herr ja nur Dinge getan hat, um uns zu zeigen, was er noch abschließend tun wird, nämlich, dass noch Größeres geschehen soll. Und das demütigt uns unter die gewaltige Hand Gottes in einem außergewöhnlichen Maß. Und wir sagen, ein Lehmklumpen wie wir, unbrauchbar, unnütz zu allem Guten, was sollen wir überhaupt tun? Und dann sagt der Herr, ihr braucht gar nichts zu tun. Ihr braucht mich nur tun zu lassen. Ihr braucht mir nur ganz zur Verfügung zu stehen, damit ich mein Werk durch euch wirken kann, wie ich mein Wort durch euch geredet habe. So will ich meine Werke durch euch wirken. Und am Schluss sind wir nur Kanäle, durch die göttliche Kraft geflossen ist, Menschen, die von Gott begnadigt worden sind, an dem teilzuhaben, was Gott jetzt tut. Ich möchte weiterlesen aus dieser Predigt von Seite 16. Begreift ihr, wozu wir überhaupt hier sind? Woher kommen wir? Weshalb sind wir hier? Wir sind nicht einfach aus Zufall hier. Wir sind zu einem Zweck hierhergestellt worden und müssen diesem Zweck dienen. Dennoch stehen wir immer noch auf der Grundlage der freien Willensentscheidung und können ihm dienen oder ihn ablehnen, so wie es mit Adam am Anfang war. Auch das müssen wir beherzigen, was hier gesagt wird. Einerseits hat Gott uns zu einem bestimmten Zweck hierher gestellt. Andererseits können wir uns Gott zur Verfügung stellen oder wir können uns davon abwenden. Gott hat den Menschen bis ins Kleinste und Feinste und bis zum Schluss die freie Willensentscheidung nicht vorenthalten. Selbst wenn wir an die Vorherbestimmung glauben, so müssen die Vorherbestimmten bereit sein, in ihrem Herzen Ja zu sagen zu dem, was Gott ihnen anbietet. Gott wird keinem etwas aufzwingen. Hier wird gesagt, dass wir nicht aus Zufall, sondern zu einem ganz bestimmten Zweck hier sind, um diesem Zweck dienen zu können. Das glauben wir von ganzem Herzen. Die Gemeinde und besonders in dem jetzigen letzten Zeitabschnitt ist zu einem ganz besonderen Zweck da. Und diesen göttlichen Zweck haben wir erkannt. Es geht um die Herausrufung, um die Zubereitung, um die Vollendung, aber es geht noch um mehr. Es geht darum, dass Gott durch die Gemeinde noch einmal sein Wort bestätigen kann in einer Weise wie nie zuvor, damit die Gemeinde als Gemeinde Gottes legitimiert wird durch das, was Gott in seiner Gemeinde tut. Und wir haben gesagt, was Bruder Brennen gepredigt hat, dass jede Sache, jede Art wieder so hervorbringt, wie sie selber ist. Und da steht schon in 1. Mose geschrieben, dass jede Pflanze nach ihrer Art hervorgekommen und wieder hervorgebracht hat. Und wir haben betont, so wie Bruder Branham es sagte, jede Gemeinde bringt mehr Glieder der gleichen Gemeinde hervor. Aber in der Gemeinde des lebendigen Gottes müssen mehr Söhne und Töchter Gottes hervorkommen. Nicht nur Glieder einer Gemeinde, sondern Glieder des Leibes Jesu Christi. Menschen, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes zu einer lebendigen Hoffnung. In dem zweiten Zitat lesen wir, wenn ihr eine junge Frau seid, weiht eure Moral. Seid ihr ein junger Mann, dann weiht eure Moral. Weiht eure Gesinnung, weiht euer Denken, weiht euer Herz, weiht eure Seele, weiht alles, was ihr seid, und lasst Christus dadurch wirken. Welch eine herrliche Sache! Ihr müsst Flüsse überqueren, müsst über Brücken gehen, durch Dornengestrüpp und Dickicht hindurch, durch Wälder, durch dunkle Orte, über Berge und über Höhen. Was tut ihr? Eines Tages werdet ihr dastehen und zurückblicken müssen, um zu sehen, woher ihr kommt. Und ihr werdet nach dem Weg, den ihr einschlagt, gerichtet werden. Richtet deshalb euer Alles, eure Gesinnung, eure Gedanken auf diesen Polarstern, das Zentrum Gottes, und weicht nicht davon ab. Haltet euch genau daran. Er wird euch wie die Weisen gerades Wegs zu Christus führen. Bruder Branham vergleicht den Nordstern als den feststehenden, zur Orientierung nötigen Stern mit der Bibel. Hier ist Orientierung. Hier steht man nicht einmal da und einmal da und einmal dort. Hier bleibt man stehen, wo Gott uns hingestellt hat, auf dem untröglichen, ewig gültigen Worte Gottes. Und das hat Bruder Branham damit hervorheben wollen und gesagt, dieses hier ist dieser Nordstern, dieser Polarstern. Und wenn wir das Wort Gottes in dieser letzten Zeit als so kostbar empfunden haben, wollen wir uns mit Gottes Hilfe ganz danach ausrichten lassen. Es heißt hier, weiht eure Gesinnung, euer Denken, euer Herz, eure Seele, weiht alles, was ihr seid, und lasst Christus dadurch wirken. Das ist im Grunde genommen das gesamte Geheimnis in unserem Leben. Und Paulus hat es in wenigen Worten in Kolosser 3 zusammengefasst, in Vers 3. Wenn Christus in eurem Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm zusammen offenbar werden in der Herrlichkeit. Wenn eine völlige Hingabe und Weihe Gott gegenüber stattfinden kann, dass er unser Denken, unsere Herzen, dass er alles, ja und über alles verfügen kann, dann müsste es dahin kommen, dass Gott sich in einer nie dagewesenen Weise kundtun kann. Jetzt mögen wir, ein jeder auf sich selber und vielleicht auch aufeinander schauen und sagen, Herr, so viele Jahre sind wir gläubig. Es ist uns nicht gelungen, unsere Gesinnung, unser Denken, unser Herz, unsere Seele, unser Alles so ganz und gar in deinen Dienst zu stellen. Und dann mag es sein, dass wir irgendwie dazu neigen könnten, aufzugeben und bei uns selber zu sagen, Herr, es ist uns nicht gelungen. Und gerade bei diesem aufrichtigen Eingeständnis und Zugeständnis, es ist uns nicht so gelungen, wie wir es gerne gesehen hätten, reicht uns Gott schon seine starke Hand entgegen und ruft uns zu, was euch nicht gelungen ist, das wird mir mit euch gelingen. Und ich werde das alles aus Gnaden in euch bewirken. Und dann wird eins dadurch besonders hervorgehoben, dass nicht der Mensch, sondern Gott durch einen Menschen wirken kann. Ihr wisst, ich habe viele Menschen getroffen, die Bruder Brenhim gekannt haben. Leute, die seine Botschaft völlig ablehnen und die total gegen ihn sind und waren. Aber eines haben sie alle einstimmig bezeugt, dass sie einen solch demütigen Mann in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen haben. Sie sprachen nicht darüber, dass sie keinen Mann sahen, der nicht für Kranke gebetet oder durch den Gott nicht gewirkt hätte durch Wunder und Zeichen. Es war einstimmig von allen unter den vielen Dingen, die eventuell erwähnt wurden, das hervorgehoben worden ist. Seine Demut. Und ich kann euch sagen, ein Mensch kann sich demütig geben und braucht es noch lange nicht zu sein. Aber der Mann war von Herzen demütig. Und das ist die Sache. Und wer hat sein Herz geformt? Singen wir nicht in einem Liede, gib mir ein Herz wie deins, voll der heiligsten Triebe, voller Glauben und Liebe. Ein solches Herz wie deins zu deinem Preis. Und gerade das ist es, worum wir bitten werden. Damit Gott sein Wort bestätigen kann, müssen wir ein solches Herz bekommen, das umgestaltet ist. Ein Herz voll der heiligsten Triebe, voller Glauben und Liebe. Ein Herz, in dem Gott Wohnung genommen hat. Ich möchte noch schnell ein paar Zitate lesen. Christus hat in diesen Tagen, in denen wir jetzt leben, unter den Menschen bestätigt, dass er immer noch Gott ist. Er ist immer noch Gott, denn er ist das Wort. Wenn wir sehen, dass sich das Wort selbst auslebt, dann wissen wir, dass ein Mensch das nicht zu tun vermag. Es ist Gott, das Wort, das sich durch den Menschen kundtut. Jesus selbst sagte, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Ich kann nichts tun. Ich bin ein Mensch. Doch mein Vater, der in mir wohnt, zeigt mir all diese Dinge, die er selbst tut. Amen. Da habt ihr es. Was ist es? Gott, der sich im Menschen bestätigt. Das Gleiche ist auch heute. Gott, das verheißene Wort für diese Zeit, kann sich in euch bestätigen. Amen. Könnt ihr dann daran festhalten? Zeigt, dass ihr es glaubt. Überlasst es Gott. Glaubt es. Seid zum Dienst bereit. Und seid willig, euch selbst und euren eigenen Gedanken zu sterben. Das ist der Punkt. Hier gebraucht Bruder Brenhim das gleiche Schriftwort, das er sehr oft benutzt hat, aus Evangelium Johannes 5, Vers 19, wo geschrieben steht, der Sohn tut nichts als das, was er sieht, den Vater tun. Das tut der Sohn gleicherweise oder gleichermaßen. Mit anderen Worten, unser Herr, der Sohn Gottes, ging nicht umher und tat, was er wollte, sondern er tat den Willen Gottes, des Vaters. Wir sind nicht hier, um auf Erden umherzugehen und zu sagen, jetzt tue ich dies oder jetzt tue ich das. Wir sind hier, um den Willen Gottes zu tun. Und so wie Gott in Christus war und sich durch ihn kundgetan hat, so ist Christus in uns, um sich durch uns kundzutun. Und hier könnte unsere Seele schier zerreißen, wenn wir daran denken, dass es noch nicht so weit ist. Und dennoch schauen wir zurück mit dankbarem Herzen auf die herrlichen Dinge, die Gott schon getan hat. Oh, wenn irgendjemand, der in all den Jahren hier oder sonst wo unter dem Schall des Wortes Gottes saß und nur ein wenig stille wird und darüber nachdenkt, wie oft wir Gottes Wort frisch vom Thron empfangen, wie oft die Gegenwart Gottes spürbar, greifbar da war, wie oft die Ströme des Segens heruntergekommen sind und die übernatürlichen Dinge geschahen. Sollte Gott nicht imstande sein, noch Größeres zu tun? Ganz gewiss, unser Gott ist treu. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Möge er sich auch auf uns verlassen können. Ich lese weiter. Gott hat die Weisen geführt, denn sie hatten die rechten Gabe. Gott führte die weisen Männer, weil sie die rechten Gaben hatten, um zu bestätigen, dass es der Sohn war. Ihr wisst ja, was war's? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und in dieser Predigt führt Bruder Brenhim aus, welche Bedeutung diese drei Dinge hatten. Und die Weisen hatten die richtigen Gaben, die notwendig waren, um dieses neugeborene Kind als den Sohn Gottes zu identifizieren. Und hier wird uns gesagt, weil sie die rechten Gaben hatten, hat Gott sie geleitet. Und wir können sagen, weil Gott sie geleitet hat, hatten sie die rechten Gaben. Das eine greift in das andere und beides gehört unzertrennbar zusammen. Und wenn wir das wahre Wort Gottes haben und den wahren Geist Gottes haben, dann muss die wahre Bestätigung Gottes hervorbrechen und der Herr muss sich als der Lebendige bezeugen können. Einen anderen Weg gibt es nicht. Weiter heißt es hier in diesem Zitat, oh, wie gewaltig, habt ihr das verstanden? Weise Menschen von heute, wenn ihr weise seid im Namen des Herrn und nicht etwas Unechtes, sondern die Gaben besitzt, die Gott für diese Zeit verheißen hat, dann wird Gott euch leiten, damit bestätigt wird, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Da habt ihr es und dann Bindestrich weise Menschen. Die Bibel sagt im Propheten Micha, Wer weise ist in dieser Zeit, der schweigt, denn es ist eine böse Zeit. Und gerade in dieser so bösen und ernsten Zeit hat Gott geredet. Und nach dem Reden Gottes wird uns im Propheten Amos im 3. Kapitel gesagt, Gott hat geredet, wer könnte schweigen? Und wer sollte nicht im Namen des Herrn reden? Einerseits, dass wir schweigen, andererseits, das Reden Gottes aufnehmen und im Namen des Herrn weitergeben, was Gott geredet hat. Hier in diesem Zitat, es ist kurz, aber sehr, sehr bedeutsam. Hier wird uns gesagt, weise Menschen von heute, wenn ihr weise seid im Namen des Herrn und nicht etwas Unechtes, sondern die Gaben besitzt, die Gott für diese Zeit verheißen hat, dann wird Gott euch leiten, damit bestätigt wird, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich meine, dass hier alles gesagt wurde, was gesagt werden braucht. Wenn wir das Wort haben, das Gott für diese Zeit bestimmt hat, wenn wir den Geist Gottes empfangen haben und wenn wir Geistesgaben, göttliche Gaben haben, ja, wenn alles Göttliche so zusammengefügt wird aus Gnaden, dann bleibt zum Schluss nichts Menschliches mehr übrig. Dann kann sich Gott hier auf Erden mitten in seiner Gemeinde neu offenbaren. Und glaubt es mir, es geht nicht nur, dass ein paar Menschen geheilt werden oder dass einige Wunder erleben oder bezeugen können. Es geht um viel mehr. Es geht um das, was Gott sich vorgenommen hat, bis hin zur Auferstehung und zur Verwandlung und zur Entrückung. Und was hat Bruder Brenham gerade hier gesagt? Seid zum Dienst bereit und seid willig, euch selbst und euren eigenen Gedanken zu sterben. Meine eigenen Gedanken, die kann ich euch direkt sagen, die sind sehr schön. Meine eigenen Gedanken könnten in etwa so sein. Oh, dass Gott etwas ganz Großes tue und die ganze Welt darauf aufmerksam werde und noch Millionen Menschen gläubig würden. Ich habe keine schlechten Gedanken. Ich habe wirklich schöne Gedanken. Das noch sehr viele. Ich gebe das jetzt nur als Beispiel. Ich bitte euch, das zu verstehen. Was nützen dir und mir deine und meine Gedanken, auch wenn sie noch so viel und Großes in sich bergen oder beinhalten, wenn das nicht die Gedanken Gottes sind? Dann sind das alles Wunschträume, die nie zur Erfüllung kommen. Dann geht es uns, wie der Prophet Jesaja geweissagt hat. Es geht uns wie einem, der geträumt hat, dass er esse, und als er aufwachte, war er immer noch hungrig. Kennt ihr alle das Wort? Ihr kennt doch die Bibel gut. Seht ihr, aber wir sind nicht mehr die Träumenden. Wir sind aufgewacht. Und wenn Gott überhaupt nichts mehr tun würde von dem, was wir uns vorstellen, dann ja und Amen sagen. Und bereit zu sein, im tiefsten Inneren des Herzens, Herr, dein Wille geschehe. Und wie immer dein Wille aussehen mag, das werde ich annehmen. So soll es sein. Ihr denkt ja an die Geschichte Bruder Brenhams, die sicher hierher passt, als der Teufel sich neben ihn stellte, nach seinem eigenen Zeugnis, als seine Frau im Sterben lag und seine Tochter im Sterben lag und der Teufel zu ihm sagte, Gott hat deine Gebete erhört, Und du hast von einem guten Gott gepredigt, der gnädig und barmherzig ist und der in Zeiten der Not hilft. Und jetzt war die Zeit der Not da, seine Zeit der Not. Und der Teufel sagt, ja, warum hilft er dir denn jetzt nicht? Warum hilft er dir jetzt nicht? Ihr Lieben, wenn wir bereit sind, unseren Willen in den Willen Gottes zu legen, dann erst wird der Herr seinen Weg haben. Und ohne dass ich wusste, was hier so alles kommen würde, war es mir doch in meinem Herzen. Und das nicht erst seit gestern. Wenn wir wollen, dass der Wille Gottes geschieht, müssen wir bereit sein, unseren Willen in seinen Willen zu legen und müssen von Herzen willig sein, zu tun, was er will. Wie es von unserem Herrn geschrieben steht, ich bin gekommen, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Denn in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen und er ist meine Lust. Wenn wir unsere Lust an dem Herrn haben und willig sind zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, dann wird sicher manches geschehen. Aber hier wird uns noch gesagt, dass auch die Gaben, die wir haben und dem Herrn bringen, echt sein müssen, wenn es ein echtes Wirken des Heiligen Geistes mit sich ziehen soll. Und da kommen wir zu dem Schwerpunkt aller Dinge. Der Geist Gottes und die Gaben des Geistes sind zur Auferbauung der Gemeinde gegeben. Das sagt Paulus durch den Geist sehr deutlich in 1. Korinther 12. Dass die Gaben und die Dienste, alles, was vom Geiste Gottes kommt, ist zur Auferbauung der Gemeinde gegeben worden. Und es braucht niemand, auch nur eine Sekunde zu zögern und zu sagen, alles, was zerstört und was zerreißt, ist nicht von Gott. Alles, was verbindet und aufbaut, das kommt von Gott. Und wir möchten, dass der Herr sich wirklich offenbaren kann. Ich lese weiter. Gott hat so viel von seinem Wort für dieses und so viel für jenes Zeitalter, so viel für die anderen Zeitalter zugeteilt. Dann sandte er einen Propheten, der gesalbt war, um das Wort Gottes zur Erfüllung zu bringen. Und als nächstes, als er erschien, er war die Fülle aller Propheten geoffenbart, denn sie waren ein Teil des Wortes des Herrn. Er selbst hat gesagt, wenn die Schrift schon jene, an die das Wort Gottes erging, Götter genannt hat, wie könnt ihr mich verurteilen oder verdammen, wenn ich sage, dass ich der Sohn Gottes bin? Seht, sogar jene in den Zeitaltern wurden Götter genannt. Gott selbst bezeichnete sie als Götter. Was waren sie? Sie waren Verkörperungen des Wortes. Hier war er die Fülle des Wortes, Gott in einem Leibe, Gott geoffenbart im Fleische. Ihr wisst alle, dass im Johannesevangelium geschrieben steht, als die Leute zu Jesus kamen, fragten, wer er ist und so weiter. Und sie sagten, du machst dich selber zu Gott, obwohl du ein Mensch bist. Und der Herr sagt dann, hat nicht die Schrift schon die Götter genannt, an die das Wort ergangen war? Und das waren die Propheten. Das Göttliche in ihnen war das Wort. Irdisch war es dieselbe Leibeshütte, in der sie vorher waren. Aber mit dem Kommen des Wortes Gottes ist in die irdene Hülle, in das irdische Gefäß, eine göttliche Substanz hineingekommen. Und ihr wisst ja weshalb. Diese göttliche Substanz ist in den irdischen Leib gekommen, damit diese irdischen Leiber schlussendlich ja auch verwandelt werden und zu Auferstehungsleibern gemacht, zu Leibern, die nie mehr alt werden können oder krank sein werden. Also, wenn schon diejenigen, zu denen das Wort Gottes kam, Götter genannt wurden, was ist dann mit uns? Hat nicht Paulus an einer Stelle gesagt, wir sind göttlichen Geschlechts? Wir sind dem Geiste nach göttlichen Geschlechts. Wir sind dem Fleische nach menschliches Geschlecht. Aber Christus in uns ist ja die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er will sich seinem Volke in einer neuen und gewaltigen Weise offenbaren. Nur vergessen wir eins nicht. Lassen wir unser eigenes Denken beiseite und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Du hast uns im Groben geoffenbart, was geschehen wird. Lass es jetzt im Einzelnen offenbar werden. Und ihr werdet sehen, Gott wird aus Gnaden zu seinem Recht kommen. Harren wir aus. Bleiben wir standhaft im Glauben. Auch wenn die Verheißung auf sich warten lässt, sie trügt nicht. Harre ihrer, denn sie wird gewiss erfüllt werden. Gott wird ein Werk in unseren Tagen unter den Völkern tun, und zwar mitten in seinem Volke, das ja unter den Völkern zerstreut ist. Das glauben wir, das wissen wir und daran halten wir fest. Heute wollen wir unseren Gott darum bitten, uns Gnade zu schenken, zu seiner Verfügung zu stehen, damit er uns nach seinem Willen zu seiner Zeit gebrauchen kann. Und wenn er uns das schenken wird, dann ist uns schon geholfen. Ich glaube, er hat es uns geschenkt. Ich glaube, dass diese Predigten dir und mir so viel zu sagen haben, wie noch nie zuvor. Und ich glaube, dass diese göttliche Belehrung so notwendig war, dass wir jetzt ausgerichtet und darauf abgestimmt werden, damit Gott die letzten Dinge tun kann. Abschließend nur noch die Bemerkung. Wir alle wissen, dass Menschen doch in die verschiedensten Himmelsrichtungen gehen und alle den Anspruch stellen, die Botschaft zu glauben, die Gott für diese Zeit bestimmt hat. Und es ist nichts als das, was der Prophet Habakuk gesagt hat. Streit und Zwietracht erhebt sich überall. Und ich sage euch, wo Christus wirklich im Herzen ist, da ist nicht Zank und Streit, absolut nicht. Da ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Da ist das Wesen und das Leben Jesu Christi. Da wird niemand umgarnt. Ich meine, ein Mensch, in dessen Herzen Christus wohnt. Ich weiß nicht, ob ich, wollen wir schweigen. Und Gott reden lassen. Er hat ja schon in wunderbarer Weise gesprochen. Ihm wollen wir alles überlassen. Sein Werk wollen wir ihm anbefehlen. Und er wird alles herrlich hinausführen und aus Gnade mehr tun, als wir erbitten, erflehen und überhaupt denken können. Meint nicht, wenn ich sage, dass wir keine eigenen Vorstellungen haben wollen und dass es nicht darum geht, dass einige geheilt und ein paar Wunder geschehen. Es geht einfach darum, dass alles geschieht, was Gott geschehen lassen möchte. Und dass wir unser Augenmerk nun nicht einfach in irgendeine Richtung setzen und meinen, das muss jetzt geschehen, sondern dass wir frei und offen vor dem Angesicht Gottes zusammenkommen. Und sagen, Herr, offenbare du dich in dieser Versammlung. Tu du, was du dir vorgenommen hast, heute zu tun. Und das können wir jetzt noch im Gebet dem Herrn sagen, dass er das bewirken möchte in uns allen, was er sich vorgenommen hatte, in dieser Vormittagsstunde in uns allen aus Gnaden zu tun. Habt ihr das Reden Gottes verstanden? Denkt ihr noch an das Wort von gestern Abend aus 1. Korinther 2 war's wohl. Dass geistgewirkter Inhalt mit geistgewirkter Rede verbunden sein muss. Und das geschieht in diesen Tagen. Der geistgewirkte Inhalt des Wortes Gottes ist mit dem geistgewirkten Reden Gottes so verbunden worden und ist uns in dieser letzten Zeit aus Gnaden als göttliche Botschaft dargebracht worden. Der Herr segne uns alle. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wir wollen dem Herrn jetzt gemeinsam danken. Bruder Russ, vielleicht kommst du, um zu danken.
Treuer Gott, wir danken dir wieder aufs Neue, auch für diese kostbare Botschaft, die du uns wieder aus Gnaden dargereicht hast. Wir können nicht anders, o Herr, wie zu deinem Worte nur Ja und Amen sagen. Denn dein Wort trügt nicht. Dein Wort ist Geist und es ist Leben. Herr, du hast einen Paulus beauftragt. Er hat geredet, nur das, o Herr, was du ihm hast kund werden lassen. Du hast alle Propheten, Herr, das aufgetragen, was in deinem Plane war, und hast verbunden Altes und Neues. Halleluja. So können wir uns nur freuen, Herr, in deine Gegenwart, auch heute Morgen, wissend, auch dass wir darin eingeschlossen sind, dass wir erbaut sind auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selbst der Eckstein ist. O Preis und Ehre, Dank und Anbetung sei deinem Namen. Treuer Gott, tue du dich kund, Herr, wie du dich kundtun möchtest, Herr. Aber Herr, wir warten auf dein Offenbarwerden. Wir warten, dass du dich mächtig kundtust. Wir vermögen nichts zu tun, das sagen wir frei heraus. Aber du, o Herr, vermagst alles zu tun. Halleluja. Hier sind wir, o Herr. Hier ist dein Volk versammelt, Herr. Deine auserwählte Schar, Herr. Nicht mit großen und hohen gelehrten Worten, sondern du hast sie gespeist, Herr, in so sanftmütiger Weise und mit niedrigen Worten, so dass es jeder verstehen kann. Wir geben dir die Ehre und den Preis und den Ruhm und die Anbetung, auch in dieser Morgenstunde. O Herr, segne dein gesamtes Volk, überall an allen Orten deine Kinder, Herr. Wir fühlen uns verbunden, ob wir mit Salzburg oder Zürich oder wo wir sein mögen, Herr, wenn dein Volk kommt, o Herr, zusammen. O Herr, ja nicht nur hier, sondern überall, auf der ganzen Erde, Herr, wollest du segnen, überall deine Kinder und dein Volk. Wir danken dir, Herr, noch einmal, o Gott, weil wir wissen, dein Kommen ist sehr nah, o Herr. Und wir fühlen uns, Herr, verbunden. Halleluja. Glory deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Halleluja. Amen.